Hallo ihr Glaubenshelden, willkommen auf dem Podcast. Und wir haben uns in der letzten Session einfach mal angeguckt, was sind denn Generationsflüche, wo haben die denn ihren Ursprung und was ist die biblische Wahrheit dazu. Und wir haben herausgefunden, Generationsflüche waren zu einem bestimmten Zeitpunkt im Alten Testament intakt, wie eine Gesetzmäßigkeit, wie zum Beispiel die Gesetzmäßigkeit der Anziehungskraft und wurden von Gott entmachtet und zur Seite gelegt. Und zwar in Hesekiel 18. Und seitdem gibt es keine Generationsflüche mehr und Gott guckt sich immer das einzelne Individuum, den einzelnen Menschen an und schaut, was derjenige gemacht hat, ob er gerecht oder ungerecht gelebt hat und wie er wandelt. Und im neutestamentlichen Kontext guckt sich natürlich Gott nicht rein deinen Wandel an im Vergleich zum Gesetz, sondern nur noch, ob du Jesus kennst und angenommen hast und er deine Gerechtigkeit geworden ist oder nicht. Und dieses Thema Generationsflüche wollen wir heute nochmal aus der Sicht des Neuen Testaments und aus der Sicht einer neuen Schöpfung beleuchten. Warum? Selbst wenn du diese alttestamentlichen Verse nicht verstanden hast oder nicht kennst, kann man trotzdem recht einfach darauf kommen, dass Generationsflüche nicht mehr für uns heute sind. Also, die Wahrheit aus Sicht des neuen Menschen verstehen. So habe ich das mal genannt. Und dann steigen wir ein in Matthäus 23,9. Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und im Urtext, also Jesus sagt hier, es gibt nur einen Vater und es ist der im Himmel. Und im Urtext, das Wort, das hier für Vater steht, das ist das Wort für einen Abstammungsvater. Also derjenige, der dich sozusagen gezeugt hat. Und Flüche sind ja keine irdische oder weltliche Realität. Flüche sind ja geistlich, genauso wie Segen was Geistliches ist. Und wenn hier dein physischer Abstammungsvater eigentlich genannt ist, dann ist es doch sehr wohl eine geistliche Realität, dass Gott dein Vater geworden ist, wenn er dich adoptiert hat und wenn du aus seinem Geist neugeboren worden bist. Das heißt, wenn wir jetzt über Generationsflüche reden würden und du gehst jetzt als du liebst Christus und du glaubst ihm und du folgst ihm nach, eine Generation zurückgehst, wo kommst du denn dann an? Bei Gott selbst. Und wenn Gott selbst dein Vater ist, von dem alles kommt und alles fließt und du alles geerbt bekommst, wie kann es möglich sein, dass dann ein Generationsfluch auf deinem Leben ist? Das ist quasi völlig unlogisch, richtig? Und es ist auch unmöglich aus Sicht der neuen Schöpfung. In 2. Korinther 5,17 lesen wir, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und ich würde gerne mal hier unterstreichen, das wird ja nicht so oft gemacht, da steht, das Alte ist vergangen. In dem Moment, in dem du in Christus gekommen bist, in dem Moment, in dem du eine neue Schöpfung geworden bist, ist alles Alte abgeschnitten. Selbst wenn du nicht anerkennen oder verstehen würdest, dass Gott dein geistlicher Vater ist und dass du eine Abstammung und einen Punkt von ihm jetzt hast, wie willst du ein Kind Gottes sein? Ein reales Kind Gottes. Das Kind Gottes, das ewiges Leben hat und zum Vater geht, um ewig mit ihm zu sein. Wenn du sagst, nee, ich habe Generationsflüche, es ist was Schlechtes über die Generation gekommen, das macht überhaupt keinen Sinn. Und in 2. Korinther 5,17 lesen wir, das Alte ist vergangen. In dem Moment, in dem du gläubig geworden bist, ist so oder so dein alter Mensch gestorben, ist so oder so alles abgeschnitten worden, ist so oder so alles ad acta gelegt worden. Aber Simon, ich verstehe das nicht, ich habe Sachen, mit denen ich noch kämpfe aus meiner Vergangenheit und so weiter. Und ich möchte das jetzt nicht kleinreden. Aber die Wahrheit dazu ist, deine Vergangenheit ist mit Jesus gestorben. Und wenn deine Vergangenheit mehr über dich regiert als deine aktuelle Position in Jesus Christus, dann bedeutet es einfach, dass du den neuen Menschen und das, was Gott in dir geschaffen hat, nicht verstanden und begriffen hast. Und wie verstehst und begreifst du das? Genauso wie Jakobus das sagt. Du öffnest das Wort Gottes, das ist dein Spiegel. Warum guckt man in ein Spiegelbild, um sich selbst zu erkennen? Du kannst jetzt physisch in einen Spiegel gucken, um dich selbst zu erkennen, aber um zu erkennen, zu was Gott dich umgestaltet hat, was du geworden bist, als du eine neue Schöpfung geworden bist, das kannst du nicht erkennen, wenn du in deinen physischen Spiegel guckst, sondern du musst in die Bibel gucken. Das ist dein Spiegel, um zu erkennen, was das bedeutet, dass du ein Kind Gottes geworden bist, dass du neu geschaffen worden bist und all die Sachen. Und das ist die Möglichkeit, deine Gedanken zu ordnen, deine Gedanken umzuprogrammieren zum Wort der Wahrheit, das Leben in ihnen fließt und sich das dann auch in deinen Körper verteilt und das zu einer Veränderung deines Wesens führt, das man äußerlich sichtbar auch sieht. Und dann würde ich gerne nochmal eine Bibelstelle bringen und das ist Epheser 1,3. Da steht: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Was ist der Gegensatz von Segen? Fluch. Haben wir alle Flüche und keinen Segen bekommen oder allen Segen und keinen Fluch in Christus? Das ist die Frage. Und es ist hier ganz klar beantwortet. Ich lese es nochmal für uns, weil es so ein guter Vers ist. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wir sind also maximal gesegnet. Unser Vorfahre ist Gott. Alles, was Jesus gehört, gehört uns. Aller Segen, der Jesus hat, gehört uns. Gott hat uns gesegnet. Er spricht alles Gute über uns aus. Warum? Weil wir seine Kinder sind und er der beste Papa und Vater, den es jemals geben wird. Und die besten Väter dieser Welt, die sprechen permanent das Beste über ihren Kindern aus. Nun würde ich gerne nochmal so eine Spaßfrage am Ende stellen. Aber, kann nicht irgendjemand mich trotzdem verfluchen? Und dazu lesen wir mal wieder Altes Testament. Da steht nämlich 4. Mose 23,8. Das ist da, wo Biljam Israel verfluchen soll und er sie am Ende stattdessen segnet. Und da steht: Wie sollte ich den verfluchen, den Gott nicht verflucht? Wie sollte ich den verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Und daraus leite ich einfach ab: Du kannst nicht verflucht sein, weil Gott es nicht zulassen würde. Er beschützt dich, du bist sein Kind, du bist unter all dem Guten, was er für dich vorgesehen hat. Du bist in Christus und du bist mit Christus in Gott versetzt. Und in dieser Hülle, Schicht und in diesem Schutz, da kann dich das Böse nicht sehen, die Dunkelheit nicht greifen und auch nicht erreichen. Amen.